wird mit einfach unser Tod.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, also bei uns in der Reihe über Glaube und Politik soll es heute über das Alte Testament gehen, die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Glaube dort. Und das könnte man natürlich schnell sagen, na gut, das ist sozusagen schon ein Glaubensthema im engeren Sinn. Die Bibel ist ja sozusagen ein Glaubensbuch, aber man darf dabei nicht vergessen, dass das Alte Testament und die Bücher des Alten Testaments hier auch zu den ältesten Schriften der Menschheit an sich gehören. Ja, dass das eigentlich unglaublich spannend ist, dass man aus fast schon in prähistorische Zeit zurückreichende Aufzeichnungen hat, wenn man bedenkt, dass viele Dinge, die im Alten Testament vorkommen, fußen auf noch älteren mündlichen Überlieferungen, die wirklich in eine Zeit zurückreichen, wo es womöglich noch gar keine Schrift gegeben hat. Das hält sich sehr, sehr lange. Also es ist sehr, sehr spannend, man kann sehr viel über die Menschheit an sich lernen, wenn man das Alte Testament liest. Aber natürlich kann man das Alte Testament niemals irgendwie ergründen, ohne den Glauben mitzusehen und mitzubedenken. Aber es ist eben mehr als nur ein Glaubensbuch im engeren Sinn. Das glaube ich, ist ganz wichtig, sich bewusst zu machen. Es geht über die Menschheitsgeschichte an sich. Ja, mit diesem ganz großen Bogen, der da gespannt wird, wirklich von der Erschaffung der Welt, inklusive dem Sündenfall, der erklärt, warum es überhaupt Böses gibt in der Welt. Das Leben des Menschen, wie Gesellschaft wird, das wird ja alles unglaublich konkret beschrieben. Ja. Die Entwicklung und Erwählung des Volkes Israel dann im engeren Sinn und wie dieses Gottesvolk dann lebt, auch nach dem Gesetz, das es bekommen hat, was Gerechtigkeit bedeutet. Das ist ein wichtiger Begriff in der Welt des Alten Testaments, die Gerechtigkeit. Das Ziel ist, dass man sozusagen anhand der ganz so grundlegenden biblischen Geschichten erkennt, wie Menschheit ist, was Gesellschaft bedeutet. Und natürlich kann man sozusagen es nicht ohne Gott beurteilen. Ja. Das ist völlig selbstverständlich für die Menschen aller Zeiten gewesen, dass man ohne Gott sich das gar nicht vorstellen kann, dass Gesellschaft wird. Ja. Und wir als gläubige Menschen können auch mit großer Überzeugung sagen, nur so kann man Menschheit überhaupt erkennen als das, was sie ist. Das ist ja ein ganz absurder Gedanke, wenn ich sage, wenn ich Gott ausblende, dann wird es realistischer, der Blick auf die Menschheit. Wird es nüchterner oder richtiger. Das stimmt ja nicht. Ja. Wenn es Gott gibt und Gott mit der Menschheit umgeht, er sie überhaupt erschaffen hat, werde ich die Menschheit und menschliche Gesellschaft erst dann verstehen können, wenn ich Gott mit in den Blick nehme. Ja. Atheismus, also die Verneinung Gottes, die Negierung, dass es Gott überhaupt gibt, womöglich, das ist ja in der Menschheitsgeschichte eine ganz, ganz junge Entwicklung. Das hat es ja nie gegeben. Ja. Also das kennen wir seit ein paar hundert Jahren. Also verglichen zur Menschheitsgeschichte als Ganzes ist das fast zu vernachlässigen. Man hat fast das Gefühl, es hört doch wieder auf. Ja. Echte Atheisten, Menschen, die sagen, es gibt eigentlich nur die materielle Welt, darüber hinaus nichts, gibt es kaum noch. Ja, es ist ganz interessant, dass das irgendwie wie eine vorübergehende Erscheinung schon wirkt wieder. Wenn man jetzt das Alte Testament anschaut, ist es sehr spannend, das möchte ich eben jetzt heute einladen dazu, dass man eigentlich immer sehr konkret auch Bezüge zur jetzigen Welt darstellen kann, zu unserer heutigen Gesellschaft, zum Leben des Menschen an sich, weil es eben um grundlegende menschliche Geschichten geht. Also man kann auch das eigene Leben in den Geschichten des Alten Testamentes oft auf eine verbannte Art und Weise wiederentdecken. Ja, weil dort kommt alles vor, was nur menschlich ist, inklusive aller Abgründe. Ja. Der erste Punkt, mit dem man sich hier beschäftigen kann, ist die Erwählung des Volkes Gottes. Das ist ja eigentlich der Duktus der Bücher des Alten Testamentes, das Volk Israel und seine Geschichte. Kann man sich fragen, warum hat Gott eigentlich ein völlig unbedeutendes Volk ist fast schon übertrieben, eine Sippe ausgesucht, das war nicht mehr als eine Großfamilie, möchte man sagen, ja. Was macht Gott da? Und da muss man wirklich sagen, die Wege Gottes sind unerforschlich. Es ist immer recht schwierig und teilweise auch gefährlich, wenn man so den lieben Gott in die Karten schauen will. Aber man kann so Vermutungen anstellen, was so die Taktik Gottes ist, wenn man das so nennen will, dass er anhand einer Gruppe von Menschen Exemplarisches ausbreiten will, was er eigentlich meint mit der Menschheit an sich. Ja. Wie in dem berühmten Lied, ins Wasser fällt ein Stein, so in konzentrischen Kreisen breitet sich das aus, wenn das irgendwo mal beginnt. Ja. Dass das die Berufung des auserwählten Volkes ist, eigentlich exemplarisch für die ganze Welt zu zeigen, wie Gesellschaft an sich funktioniert. Eben durch Menschen, die werden uns immer wieder begegnen, die persönlich offen sind für Gott, die diese Wirklichkeit einfach wahrnehmen und sich darauf einlassen, ja, die Gott finden, weil sie Interesse für ihn haben. Und Gott lässt sich von diesen Menschen finden. Das ist deswegen so wichtig, weil wir leben so ein bisschen in einer Zeit, die natürlich ganz stark geprägt ist von Aufklärung, die irgendwie meint, die Welt erklären zu können ohne Gott, dass wir vielleicht sogar als gläubige Menschen manches Mal der Meinung sind, naja gut, Gesellschaft zu erklären, lassen wir das Religiöse jetzt einmal beiseite. Das ist man lässt einen Teil der Wirklichkeit beiseite. Ja. Ich werde sozusagen die ganze Wirklichkeit erst wahrnehmen, wenn ich inklusive der religiösen Dimension wahrnehme. Und andererseits wieder wird mir klar, dass das Leben der Gesellschaft, auch einer Gesellschaft, die sich auf Gott ausrichtet, eben nicht etwas ist für einige Spezialisten, sondern wirklich etwas ist, was alle Menschen betrifft und für alle relevant ist und wesentlich. Nur so wird man menschliche Gesellschaft überhaupt verstehen können, bin ich der festen Überzeugung. Also machen wir jetzt diesen großen Bogen mit, den das Alte Testament spannt. Und da beginnt es wirklich mit der Erschaffung der Welt, also ganz am Anfang. Ja. Ist schon klar, dass das sozusagen jetzt wirklich dort, wo der Urknall stattgefunden hat, wahrscheinlich niemand dabei gesessen ist, der das aufgeschrieben hat. Ja, das lehrt die Kirche auch gar nicht. Aber es ist wichtig, dort zu beginnen, weil dort natürlich die Ursprünge sind, die man erklären muss und die es zu erklären gilt. Und das tut das Buch Genesis in sehr klaren Bildern, in poetischer Sprache, aber sehr klar, dass es eben einen Ursprung gibt, wie der also was das bedeutet, wie wir unsere Herkunft einordnen können und so weiter, um sozusagen schon sehr am Anfang dann auch zu erklären, dass die ersten Menschen sich auch für das Böse entschieden haben. Das nennen wir den Sündenfall, nicht? Das heißt, dass die Welt nicht perfekt ist, dass es Böses gibt, dass es Leid gibt. Woher das kommt, dass das nicht etwas ist, was zum Wesen der Schöpfung dazugehört und Gesellschaft ist eben so, sondern dass das eine Fehlentwicklung ist. Das ist die Aussage, die wesentliche Aussage des Berichts über den Sündenfall. Menschliche Gesellschaft ist von ihrem Wesen her gut und harmonisch. Wenn sie gestört ist, ist das Folge der Sünde der Menschen. Ja, das ist eine sehr klare Aussage. Könnte man ja auch anders sehen. Man könnte sagen, das gehört zur menschlichen Gesellschaft dazu, dass wir in regelmäßigen Abständen Krieg führen, uns gegenseitig abschlachten und möglichst viel streiten, damit es spannend bleibt oder was auch immer. Nein, die Bibel sagt genau das Gegenteil. Menschliche Gesellschaft ist von ihrer Wesensart her, von ihrer Herkunft her, von dem, wie sie Gott geschaffen hat, harmonisch und gut. Ein irdisches Paradies, so wie es beschrieben wird. Ja. Aber die Sünde der Menschen, das Nein sagen zu Gott, das Übertreten seiner Gebote, die Hinwendung zum Bösen, die macht etwas kaputt. Deswegen wird, wenn jetzt beschrieben wird, die Vertreibung aus dem Paradies nach dem Sündenfall, ist das nichts anderes als die logische Folge dessen, dass die Menschen eben diese Harmonie nicht leben. Ja. Wenn es Probleme in der Gesellschaft gibt, ja, und Gewalttätigkeiten und Leid, dann ist das sozusagen kommt uns das vor als Vertreibung aus dem Paradies? Warum ist nicht mehr alles so schön? Wir haben so gemacht. Ja, das ist die Aussage. Nämlich einerseits, weil dann durch das Verhältnis zu Gott gestört ist, das wesentlich ist für ein menschliches Leben, und gleichzeitig, das beschreibt ja die Sündenfallerzählung auch sehr exakt, das Verhältnis der Menschen untereinander dadurch gestört wird, das Misstrauen Einzug hält und so weiter. Und das sich schon in der zweiten Generation fortsetzt mit Kain und Abel. Ich habe das im letzten Vortrag schon mal angesprochen. Das ist ja wirklich spannend zu sehen. Da wird in einem Text, der also zu den allerältesten Texten der Menschheitsgeschichte gehört, beschrieben, wie einer der beiden Brüder ein Opfer darbringt, das von Gott angenommen wird, und der andere eines darbringt, das nicht angenommen wird, und der schlägt ihn deswegen. Bis heute kann man das beobachten im Nahen Osten, dass manche ein Feuer anzünden, es steigt weißer Rauch in den Himmel auf, und andere zünden ein Feuer auf, es steigt schwarzer Rauch in den Himmel auf, und sie bringen sich gegenseitig um, weil die schwarzen Rauch produzieren, sind die Viehhirten, die Nomaden, die ihren Kuhdung verbrennen, die weißen Rauch produzieren, die Ackerbauern, die Sesshaften, die also irgendwelche Holzstücke oder sonst was verbrennen, was weißen Rauch produziert, und die leben teilweise in ewiger Feindschaft, weil die einen den anderen den Lebensraum kaputt machen. Die einen bauen was an, die anderen treiben ihre Viehherden drüber. Heute kann man das noch sehen, was da in einer der ältesten Texte der Menschheitsgeschichte beschrieben wird. Also da sieht man nur, was das Alte Testament leisten kann, dass es wirklich unsere Probleme der heutigen Zeit, das ist so offensichtlich, aber auch in vielen anderen Dingen natürlich, dass es die Probleme der heutigen Zeit beschreibt, aber natürlich auch immer eine Lösung anbietet. Also schon die zweite Generation hat Krieg geführt, wenn man so will. Es waren zwei Brüder, die einer den anderen umgebracht hat. Folge der Sünde, Folge der Abkehr von Gott, Folge dessen, dass man seine Gebote nicht hält. Die zweite große Geschichte im Alten Testament ist die Sintfluterzählung. Auch sehr interessant, geht sicher zurück auf ein historisches Ereignis. Wieder eine mündliche Überlieferung, die sicher älter ist, hat man auch inzwischen festgestellt, dass es sogar ältere Schriften gibt als die des Buches Genesis, wo eine Sintflut beschrieben wird, worauf dann das Buch Genesis Bezug nimmt, aber es eben auf eine ganz eigene Art und Weise deutet. Wieder geht es um Sündhaftigkeit der Menschen, Unheil, die Menschen sind böse, eine Erfahrung, die man machen kann, unter der man leidet, und vielleicht das Bedürfnis der Menschen, wenn eine Sintflut kommt, es räumt der liebe Gott einmal auf und wascht das alles hinweg. Wie gesagt, es muss im Nahen Osten, wo diese Schriften entstanden sind, so etwas einmal gegeben haben. Bis heute findet man vor der Mittelmeerküste versunkene Ortschaften, die im Meer liegen. Aber die Deutung der Bibel ist es, wenn es zu regnen beginnt, weil so endet die Geschichte von der Sintflut, dann macht euch keine Sorgen, weil dann seht ihr den Regenbogen, die Waffe Gottes, die er in den Himmel stellt. Er will euch nichts wehtun, er wird euch nicht bekämpfen. Ja, wenn ich meine Waffe wohin stelle, wo sie jeder sehen kann, ja, zeige ich, ich werde sie nicht verwenden. Das ist die Botschaft. Ja. Also, Gott lässt das Böse zu, ohne es unmittelbar zu bestrafen. Auch ganz wesentlich für den Umgang mit gesellschaftlichen Problemen, prinzipiell einmal, kann das Ziel sein, dass jeder, der sofort etwas Böses tut, unmittelbar ausgerottet wird. Ja. Könnte ja ein Ansatz sein. Ja. Wir könnten ja sozusagen im Dienste Gottes, wenn jemand einen Diebstahl begeht, erschlagen wir ihn sich jetzt halber mal. Ja. Also die Botschaft der Bibel sagt genau das Gegenteil. Ja. Dass diese Geduld Gottes, die natürlich auch das menschliche Zusammenleben überhaupt prägen soll. Die dritte große Erzählung im Buch Genesis ist der Turmbau zu Babel. Wieder etwas, was eine Wahrnehmung der Menschen ist und durch diese Erzählung erklärt wird. Warum gibt es verschiedene Völker? Warum ist nicht die Menschheit automatisch eins? Warum gibt es verschiedene Sprachen? Warum verstehen wir uns nicht? Das hängt ja auch nicht nur von der unterschiedlichen Sprache ab, sondern warum ist nicht automatisch auch eine Harmonie zwischen den Völkern da und so weiter? Und jetzt wird sozusagen erklärt, dieser Zustand, der wahrgenommen worden ist, durch eine Heilige Schrift, nämlich dieses Bild vom Turmbau zu Babel, von Menschen, die in Babel beginnen, ein Gebäude zu errichten, das bis in den Himmel hineinreichen soll. Und das ist nichts anderes als der Ausdruck dafür, dass man sagt, wir sind jetzt selber Gott. Wir brauchen niemanden, den wir da irgendwie anbeten. Wir können aus eigener Kraft bis in den Himmel kommen, durch unser Gebäude. Die Folge, die beschrieben wird, ist eben die Sprachverwirrung, die Uneinigkeit zwischen den Völkern. Und das ist eigentlich genau das, was ich vorher schon gesagt habe, die Botschaft dieser Erzählung. Man kann menschliche Gesellschaft ohne Gott, ihn ausblendend, eben nicht verstehen oder wird auch nie zu einer Harmonie kommen können ohne Gott. Ja, das wirkt ja bis hinein in unsere Zeit, wenn man sich überlegt, wie Staaten sich organisieren. Mache ich das mit Gott oder ohne Gott? Bis vor einiger Zeit, also für die Europäische Union wurde diese Frage inzwischen entschieden, war es die große Frage, ob in das, was halt eine europäische Verfassung werden hätte sollen, ein Gottesbezug eingebaut werden soll oder nicht. Und man sagt, nein, das geht doch nicht und weiß ich, was das noch für manche. Das ist, glaube ich, ein grundlegender Fehler. Wenn ich Gott auslasse, nämlich im Prinzip, ich kann es ganz allgemein sagen, wir kennen Gott, aber wenn ich weglasse, einen Bezug zu etwas, was höher ist als das, was ich mir selbst ausgedacht habe, was unabhängig von mir ist, oder der unabhängig von mir ist, dann geht vieles schief in der menschlichen Gesellschaft. Ja. Also das wird in Wirklichkeit beschrieben im Turmbau zu Babel. Diese Uneinigkeit, der Streit, der Krieg, der entsteht, wenn Menschen sich selbst an die Stelle Gottes setzen. Sagen, ich brauche niemanden über mir. Das drückt dieser Turmbau zu Babel aus. Aber das sind so die Geschichten, in denen das Buch Genesis eigentlich einleitet in die Menschheitsgeschichte, die aber eben sehr grundlegende Themen behandeln. Ja? Also wenn wir das nochmal anschauen, die Ausrichtung des Menschen auf Gott, das Wesen des Menschen als gut, das Leid und das Böse, das Folge des Fehlverhaltens des Menschen ist, das nicht zu seinem Wesen gehört, das fehlende Paradies, das Folge davon ist, dass die Gesellschaft nicht funktioniert, dass aber gleichzeitig Gott uns nicht unmittelbar bestraft, in der Sinnfluterzählung ist das die Botschaft, und dass sozusagen die Uneinigkeit unter den Menschen daher kommt, dass wir Gott ausblenden oder dass wir Gott nicht akzeptieren wollen, ja? Dass wir nichts über uns haben wollen. Ja? Bis heute, es sind dieselben Themen, die immer wieder Gesellschaften, Staaten und so weiter bestimmen. Das Alte Testament ist aber natürlich, sind die Bücher, die dann im Engeren dann erzählen von der Entwicklung und der Geschichte des Volkes Israel. Und das beginnt bei den Urvätern oder Patriarchen, wie sie auch genannt werden. Und wieder kann man in deren Erzählungen, die also alles Menschliche beinhalten, was man überhaupt noch kennt, das ist immer sehr spannend, wenn man diese Geschichten liest, man entdeckt so vieles aus dem eigenen Leben dort wieder. Es wird alles beschrieben sozusagen, was den Menschen eigentlich an sich ausmacht. Man sieht immer wieder neu, dass es eine Geschichte gibt, die bei Menschen beginnt, die in irgendeiner Weise bereit sind, sich auf Gott hin zu öffnen. Mit denen kann Gott etwas anfangen. Ja? Es gibt die Exegeten, also die Wissenschaftler, die sich mit der Auslegung der Heiligen Schrift beschäftigen, im Alten Testament auch, die sprechen von mehreren Bünden, die immer wieder gesprochen wird. Also nicht nur von dem großen Bundesschluss am Sinai, den 10 Geboten, sondern von einem Noah-Bund, von einem Abrahams-Bund und so weiter, dass auch immer wieder neu ein Bund geschlossen wird. Es geht immer wieder darum, ein Mensch, der sich auf Gott einlässt, der bereit ist, mit ihm umzugehen. Dort beginnt immer eine neue Geschichte. Wir werden das jetzt einzeln sehen können. Und dort, wo es gelingt, gedeiht menschliche Gesellschaft. Dort wächst etwas Positives. In dem Zusammenhang, ich habe das, glaube ich, früher schon mal erwähnt, ist das sehr, ich finde es fast unterhaltsam, dass Papst Benedikt XVI. Gesagt hat, es ist sehr schön, wenn man sehr respektvoll von den Juden als unseren älteren Brüdern spricht, aber eigentlich sollten wir das nicht tun, und das spricht seine Feinsinnigkeit, spricht aus ihm, sagt, weil die älteren Brüder kommen im Alten Testament immer schlechter weg. Das werden wir gleich sehen. Wirklich, durch die Bank sind die jüngeren Brüder die, denen es besser geht. Sprechen wir doch von den Juden, sagt er deswegen, lieber von unseren Vätern im Glauben. Ja, ich finde das sehr schön, dass Benedikt XVI. Das so ausdrückt. Aber ich habe deswegen jetzt darauf hingewiesen, weil wir das jetzt wirklich jedes Mal sehen werden, dass immer die jüngeren Brüder sind, an denen sich die Verheißung erfüllt. Der Vater aller Glaubenden wird, als der wird Abraham bezeichnet. Ja, heute sagt man auch die abrahamitischen Religionen, meint damit das Judentum, das Christentum und der Islam. Okay, kann man drüber reden, aber man sieht nur, dass von dort eben vieles ausgeht. Abraham ist ein Mensch, der auf Gott hören will. Sein Glaube wird bis hin in die Apostelbriefe gepriesen, dass sein Glaube ihn gerecht gemacht hat, weil er Gott geglaubt hat. Was bedeutet das? Dass Abraham konkret sein Leben auf Gott ausrichtet. Gott will von Abraham, dass er wegzieht aus seiner gewohnten Umgebung und in das Land Kanaan zieht, also das Land, das später Israel werden wird. Also eigentlich sich vollkommen anvertraut Gott. Ja? Und dieses Land für sich in Besitz nimmt. Und das ist schon ein Wesensmerkmal menschlichen Lebens und menschlicher Gesellschaft vor allem. Mit Abraham ist ja immer mit seiner ganzen Sippe gemeint. Das waren immer Großfamilien, die da herumgezogen sind. Auch wenn Abraham anfangs noch keine Nachkommen gehabt hat. Aber das war nie eine One-Man-Show. Heißt das, dass man sich sozusagen wirklich neu wo ansiedelt. Ja? Das heißt, also ein Land für sich in Besitz nimmt, eine Heimat bekommt. Also etwas, was bis heute ja für eine Gesellschaft, für einen Staat, für ein Volk von wesentlicher Bedeutung ist. Und das tut Abraham. Das wird ihm als Glauben angerechnet, dass sich so sehr auf Gott einlässt, dass er ihm vertraut, in ein ihm unbekanntes Land zu ziehen. Und, ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, schon Abraham ist wegen einer Hungersnot von Kanaan weggezogen und zwar nach Ägypten. Ja? Und das ist ganz spannend, weil Ägypten in der Bibel eigentlich immer so ein bisschen als Gegenpol zu Israel gesehen wird. Das kommt immer wieder vor. Ja? Ägypten, muss man sagen, weiß man heute aus dem Geschichtsunterricht, das war ein unglaublich früh sehr hoch entwickeltes Land. Sehr reich, ja, mit unglaublicher Kultur, dort hat sich viele schon früh entwickelt und so weiter. Da ist also das Volk Israel noch wirklich völlig unbedeutend gewesen, als Ägypten bereits wirklich also ein sehr, sehr bedeutender Staat war. Später kann man von einer Großmacht sprechen fast, ja. Und er geht nach Ägypten. Später kommt das dann auch in der Josefsgeschichte noch einmal, ja, wo Josef sozusagen aus Ägypten wieder zurückkommt und dann das ganze Volk Israel befreit wird. Und deswegen legt ja auch der Evangelist Lukas so viel Wert darauf, dass Jesus nach Ägypten flieht, weil aus Ägypten kommt das Heil sozusagen wieder zurück nach Israel. Also man sieht immer, das ist so ein bisschen ein Grundthema, dass die Menschen, die den Weg mit Gott gehen, sich immer wieder auch dorthin orientieren, wo doch offensichtlich die Macht und das Gute und der Erfolg zu Hause sind. Ja? Aber von dort kommen sie dann wieder eigentlich zurück zu Gott, müsste man so sagen. Ja? Weil Ägypten war sozusagen der Erfolg in den Augen der Welt, wenn man so will. Ja? Ägypten hat funktioniert. Abraham schließt einen Bund mit Gott, weil Abraham Gott ernst nimmt, aber denn zu dem Bund gehört immer auch, dass Gott Abraham ernst nimmt. Ja? Dass er wirklich verbindlich eine Beziehung zu einem Menschen eingeht. Das ist etwas, wenn man das vergleicht mit anderen religiösen Vorstellungen der damaligen Zeit, völlig Ungewöhnliches. Ja? Eigentlich in den heidnischen Religionen war es vor allem so, dass man Götter eigentlich eher ruhig stellt, dass sie nichts machen, deswegen bringt man kein Opfer dar. Und im besonderen Fall vielleicht, dass man, wenn man besonders gut ist zu den Göttern, dass sie ihnen vielleicht was Gutes tun, dass sie das dann regnen lassen, wenn man es gerade für die Ernte braucht oder sonst etwas nicht. Aber einen Bund mit einem Gott zu schließen, das war eigentlich ein Gedanke, der in heidnischen Religionen nicht vorkommt. Ja. Bei Abraham ist das ganz eindeutig, ja, dass auch mit anderen Göttern sich nicht mehr einlässt. Ich bin ein eifersüchtiger Gott, heißt es immer wieder. Ja. Man spricht da vom subjektiven Monotheismus, nämlich dass Abraham, zur Zeit Abrahams war sicher noch so und auch noch lange Zeit später, sagt er, er ist unser einziger Gott und die anderen haben halt ihre Götter, aber das ist unser Gott. Also objektiv hat man geglaubt, es gibt mehrere Götter, aber man verlässt sich nur auf diesen einen Gott. Ja. Bis später dann auch in der fortschreitenden Erkenntnis klar geworden ist, es gibt überhaupt nur einen Gott. Und auch hier in dieser Geschichte kommt wieder sozusagen das Gegenbeispiel vor, nämlich die Geschichte von Sodom und Gomorra, die ja sozusagen wirklich also sprichwörtlich ist. Sodom und Gomorra sind ja heute geflügelte Worte noch. Das Sündenpfuhl an sich. Ja, das Problem von Sodom und Gomorra war ja eine gewalttätige Geschichte, dass man wollte, dass die jungen Männer herausgegeben werden, damit sie sozusagen vergewaltigt werden können. Das war auch eine Geschichte, also homosexuelle Vergewaltigung war gewünscht. Ja. Das ist die Sünde von Sodom und Gomorra und bis heute ein Synonym für Sündhaftigkeit an sich. Ja. Und das ist sozusagen das Gegenmodell, von dort wird geflohen, bringt man sich in Sicherheit, als Gegenmodell dessen, der sich wirklich auf Gott einlässt. Ja, das gibt es auch in der Gesellschaft natürlich immer wieder. Dort, wo Gewalt herrscht, wo moralische Begriffe sozusagen verschwinden, wo die Lust regiert und so weiter, das passt nicht zusammen mit einer funktionierenden Gesellschaft in Wirklichkeit. Ja, immer. Wir Christen dürfen das mit Überzeugung machen. Die Gesellschaft funktioniert deswegen, weil sie auf Gott ausgerichtet ist. Sobald ich Gott ausblende, und dann hat das auch zur Folge, dass Moral irgendwann verschwindet. Das ist im Zusammenhang. Wird es sozusagen auch zur Katastrophe kommen. Immer wieder neu. Die Menschheitsgeschichte ist ja voller Beispiele. Abraham hat zwei Söhne. Ismael und Isaak. Und diese beiden Söhne sind Urväter zweier Völker. Also ich nehme jetzt das voraus, dass jeder diese Geschichte kennt. Wieder eine Polarität im Leben Abrahams. Also keine Nachkommen zu haben, gilt als Fluch in der damaligen Zeit. Ja. Das haben wir uns heute sehen das viele anders, aber ein Mensch, der keine Nachkommen hat, der verschwindet. Ja. Also das war das Furchtbarste, was man sich denken konnte. Und Sarah konnte keine Kinder bekommen, die Frau Abrahams. Und was macht Abraham? Er sagt, gut, dann muss ich halt eine Möglichkeit finden, sehr pragmatisch, geht zu seiner Magd und mit ihr bekommt er ein Kind, weil so kriegt er Nachkommen. Das ist Ismael. Ismael wird der Urvater aller Araber. Steht so genauso in der Bibel. Im Koran kommt er sogar vor, Ismael, dass, was in der Bibel beschrieben wird, dass er in die Wüste zurückgelassen wird mit seiner Mutter, sagen die Muslime, dieser Ort, wo er zurückgelassen wurde, war Mekka, dort hat er gelebt mit seiner Mutter. Also da treffen sich diese Traditionen. Ja. Aber die Bibel selber spricht davon, dass Ismael der Urvater aller Araber ist. Ja. Und das zweite Kind, Isaak, kommt auf eine wunderbare Weise zur Welt, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo Sarah schon jenseits jeder Erwartung eines Kindes ist, weil er schon so alt ist und er sagt, also jetzt kann nichts mehr sein. Gerade David, der Sohn, verheißen, wir kennen die Geschichte, wo die drei Engel kommen, mit denen sich Gott darstellt. Sarah steht hinterm Vorhang und lacht darüber, wie sie hört, dass die da verheißen, dass dein Kind auf die Welt kommt. Ja. Und ein Jahr später hat sie Isaak auf die Welt gebracht. Das heißt, das sind so wieder diese beiden Pole. Eins, das rein menschliche Überlegung, die rein menschliche Überlegung, die auch ein Volk hervorbringt. Und das zweite, die Verheißung, die sich auf Gott einlässt, die auch ein Volk hervorbringt. Das ist die Grundidee des Volkes Israel. Und in Wirklichkeit, wenn man heute sich Gedanken über Gesellschaft machen will, wenn wir das als gläubige Menschen machen und das darf man als allgemeingültig annehmen, wieder die Verheißung, die sich erfüllt, wenn man sich auf Gott einlässt. Ja, also das ist sehr eindeutig geschildert. Und was passiert, um sozusagen Abraham noch einmal auf die Probe zu stellen, wir kennen auch diese Geschichte, dass jetzt hat er eigentlich ein Kind bekommen durch die Verheißung, durch ein Wunder und plötzlich fordert Gott von ihm, dass er dieses Kind als Opfer darbringt und sogar darauf würde sich Abraham einlassen, nur damit Gott ihm zeigen kann, das will ich aber nicht. Ja, wir kennen die Geschichte. Aber so weit würde Abraham sogar gehen. Wieder muss man das sozusagen aus der damaligen Zeitkontext sehen. Menschenopfer waren etwas Normales. Das hat es in den Kulturen damals gegeben. Und dieser Gott möchte dem, der sich auf ihn eingelassen hat, zeigen, ich bin so nicht, ich will das nicht. Ja, so ähnlich wie bei Sintflut-Erzählung, dass gerade durch diese Erzählung gezeigt wird, das ist nicht meine Art. Ich will keine Menschenopfer. So wird das beschrieben, ja, dass er es anfangs fordert, um dann zu zeigen, nein, genau das eben nicht. Ja. Also wieder dieser Bund mit Gott, der beinhaltet immer auch eine Gerechtigkeit, die allgemein gültig ist. Und das ist etwas, was einzigartig ist, dass nämlich Gott sich selbst an eine gerechte Ordnung hält. Für uns ist das irgendwie völlig klar.
liebe Gott, wir sind richtig schockiert, wenn wir die Geschichte lesen. Wie kann Gott von einem armen Mann, einem Vater, so etwas fordern? Überhaupt der Gedanke ist doch zu brutal für Gott, den wir kennen. Ja? Aber die Botschaft ist ja unglaublich. Gott selbst macht klar, das passt nicht zu mir. Und Gott selbst hält sich an das, was er uns vorschreibt, an die Gerechtigkeit. Bis heute ist das zum Beispiel für die Muslime ein Gedanke, den sie nicht haben. Gott kann machen, was er will. Gott ist Gott. Gott kann auch gut sein, kann böse sein. Ja? Weil er ist ja Gott. Er ist allmächtig. Wir glauben, dass es Dinge gibt, die dem Wesen Gottes widersprechen. Lieblosigkeit, ja? Ungerechtigkeit. Weil Gott ist gerecht, Gott ist die Liebe. Das geht gar nicht. Und das wird in dieser Geschichte klar. Und das hat natürlich eine große Bedeutung, wenn man sich jetzt darüber Gedanken macht, wie Gesellschaft funktioniert, die sozusagen von Gott her gedacht ist, dann ist die Gerechtigkeit nicht etwas, was wir uns machen, sondern was vorhanden ist, woran Gott sich selbst hält. Ja, ganz was Wichtiges. Ja. Aber es ist natürlich auch spannend zu sehen, dass, also wenn man heute die Nachrichten auftritt, hört man von dem Konflikt, der damals begonnen hat, zwischen Arabern und Juden. Es ist unglaublich. Traurig natürlich, aber andererseits, das klingt jetzt blöd, aber irgendwie auch faszinierend, dass das, was in der Bibel in Jahrtausenden alten Texten beschrieben wird, heute eigentlich genauso noch stattfindet. Ja. Eigentlich schlimm, aber es ist eben, ja, die Hinwendung zu Gott wäre die Lösung natürlich. Was aber klar ist, nämlich die Verheißung, die Abraham gegeben wird, ist ja vor allem auch, dass er selbst ein Volk wird. So zahlreich wie die Sterne im Himmel, so zahlreich wie die Sandkörner. Das heißt, dass der Mensch als Mensch Bedeutung gewinnt über die Einzelperson hinaus, eben als Gesellschaft. Ja. Das war für die Menschen damals vollkommen klar, sie brauchen Nachkommen, sie wollen ein Volk werden, sie wollen nicht vergehen und sie vergehen dann nicht, wenn sie sozusagen Nachkommen haben. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass der Mensch, das ist ein Begriff aus der griechischen Philosophie, ein Zoon Politikon ist, also ein gemeinschaftliches Wesen. Und das wird sozusagen in der Sprache der Bibel so ausgedrückt, die große Verheißung an einen Menschen ist, dass er ein Volk wird. Also auch wir heute leben immer im Verbund mit anderen Menschen. Kein Mensch ist eine Insel. Es ist interessant, dass was für die Menschen damals so selbstverständlich war, für uns gar nicht mehr so selbstverständlich ist, dass es ein Fluch bedeutet, keine Nachkommen zu haben. Es ist jetzt gerade eine große Diskussion, wo also die hochgeschätzte UNO sagt, wie furchtbar das ist, dass Frauen in Afrika ja nicht selbstbestimmt Kinder bekommen. Ich denke, aha, warum, was passiert da? Weil sie zu viele Kinder haben. Sie wollen ja gar nicht zu viele Kinder haben. Ja? Im gleichen, also wird nicht, also wenn eine Frau in Afrika mehr als 4 Kinder hat, dann ist das sicher gegen ihren Willen. Geht man automatisch davon aus. Kein Mensch bei der UNO kommt auf die Idee, dass in China die Ein-Kind-Politik angeprangert wird, wo die Kinder umgebracht werden, gegen den Willen der Frauen, gegen den, wo es verboten ist. Leute, das ist in Ordnung offenbar. Ja. Und vor allem hat dann der Macron, der französische Staatspräsident, vor kurzem offensichtlich eine Äußerung gemacht, sagt, ja, das ist ein Zeichen auch von Ungebildetheit, wenn man so viele Kinder hat. Und jetzt gibt es eine Bewegung, wie der Hashtag, wie heißt das jetzt, Postcard to Macron oder so irgendwie heißt die, wo also lauter Universitätsprofessorinnen Bilder schicken mit ihren 8 Kindern und so weiter. Sagen also, wir haben doch Bildung und wir haben auch viele Kinder. Ja. Nämlich, wir leben in einer sehr verquerten Zeit, ja. Das wäre für viele Menschen völlig unverständlich, was wir da heute aufführen. Ja. Sagen, Kinder kriegen ist eigentlich ein bisschen eine Last und ein Betriebsunfall. Ja. Für die Menschen der damaligen Zeit vollkommen klar, ja, dass das ein Segen ist. Das nur als kleine Nebenbemerkung. Aber wieder, Ismael, das ist der Ältere, Isaak der Jüngere, und in Isaak erfüllt sich die Verheißung, um zurückzukommen auf das, was Papst Benedikt XVI. Einmal gesagt hat. Und er setzt sich fort in den Kindern von Isaak, Esau und Jakob, Zwillinge. Esau ist der Erstgeborene, Jakob der Zweitgeborene. Wer erbt die Verheißung? Jakob, und zwar durch eine List. Die Geschichte darf ich als bekannt voraussetzen. Der Esau war ein wilder Jäger, der Jakob das Nesthäkchen, möchte man sagen, von seiner Mutter behütet und geliebt. Und der Vater Isaac als Alter hat sich immer gefreut, wenn der Beute von der Jagd nach Haus gebracht hat. War auch irgendwie ein wilderer Typ mit behaartem Körper. Und die Mutter, durch einen List, will, dass das der Jüngere gesegnet wird. Also gesegnet heißt, dass er der Erbe wird. Und weil der Vater schon blind war, kauft ihm der Jakob durch ein Linsengericht das Erstgeburtsrecht ab sozusagen und lässt sich vom Vater segnen. Der bereut es dann später, aber das ist so eine Geschichte, die man sich halt denkt, das sind zwei Brüder, die halt streiten. Aber es ist natürlich alles, wie alles in den Bildern des Alten Testaments, eine unglaubliche tiefe Wahrheit verborgen, nämlich das Verlassen auf die Verheißung, das Einlassen auf das, was Gott will, und der andere, der gerade Hunger hat und seine unmittelbaren menschlichen Bedürfnisse stillen will und deswegen bereit ist, auf alles andere zu verzichten. Ja? Und das ist das, was menschliche Gesellschaft immer wieder ausmacht, dieses Spannungsfeld. Will ich nur das Unmittelbare befriedigen, ja, die unmittelbarsten rein menschlichen Bedürfnisse, oder gibt es etwas, was darüber hinausgeht? Also in Esau und Jakob wird das geschildert. Da könnte man sozusagen bis hin zu den Verfassungen, die Staaten haben, geht es mir darum, dass ich eine Gesellschaft habe, wo sozusagen durch Strukturen gesichert wird, dass eh niemand verhungert und sozusagen die Kinder in die Schule gehen können. Wunderbar, ja. Oder gibt es etwas noch Größeres? Das ist dann oft die Frage, zum Beispiel, ob Werte in die Verfassung hineingehören. Ob es gemeinsame Werte eines Volkes gibt. Christliche Werte waren das lange Zeit im Abendland. Ob Gott einen Platz haben kann in einer Verfassung und so weiter. Das ist in Wirklichkeit genau diese Frage zwischen Esau und Jakob. Jakob ist der die Verheißung erbt. Und wieder, leider, kommt es zur Feindschaft zwischen den beiden Brüdern, wenn der eine dann sozusagen fortgehen muss, und sich mit den Nachkommen des Ismael zusammentut, nämlich der Esau, also wieder mit den Arabern. Der Konflikt, der bis heute im Nahen Osten herrscht. Ne? Also traurig, aber irgendwie faszinierend, wie ich gesagt habe. Nächste Generation, Jakob, der dann Israel genannt wird, als Ehrenname, hat 12 Söhne schlussendlich. Zuerst einmal 10 und dann noch einen Nachzügler, den Josef. Und die Geschichte kennen wir alle aus der Volksschule, nicht? Der Josef ist wieder der Geliebte und das Nesthäkchen und bekommt einen Ärmelrock und hat dann noch blöde Träume, wo die anderen sich vor ihm verneigen und so weiter. Also ich bin das jüngste von 6 Kindern, wenn ich meinen älteren Brüdern solche Geschichten erzählt hätte, hätten sie mir auch eine aufgelegt. Das, genau das machen die auch. Aber ein bisschen heftiger. Sie ärgern sich derartig über ihn, dass sie ihn eigentlich zuerst umbringen wollen, dann doch vom Ältesten davon abgehalten werden. Sie werfen ihn in eine Zisterne, verkaufen ihn an Kaufleute aus Midian. Und auf diese Weise kommt er nach Ägypten. Ja. Und dem Vater sagen sie jetzt, von wegen dir zerrissen worden. Wieder der Jüngste von dem damals, also ist der Elfte sozusagen. Und die Geschichte kennen wir in Ägypten, wieder ist Ägypten sozusagen der Gegenpol, macht er Karriere, zuerst ist er Diener im Haus des Pontifar, dessen Frau ihn verführen will, er wehrt das ab, also lässt sich nicht darauf ein und so weiter, durch eine Traumdeutung mit der Pharaon auf ihn aufmerksam, die 7 fetten Jahre, die 7 mageren Jahre, also die Geschichten kennen wir, und wird dort plötzlich sehr mächtig, Vizekönig schlussendlich. Und wieder diese Sippe, das muss man sich als kleines Volk vorstellen, diese Brüder mit all ihren Familien und Knechten und so weiter, kommen in die Hungersnot in den 7 mageren Jahren. Nur Ägypten hat vorgesorgt, gute Struktur. Und sie kommen nach Ägypten, einfach um Getreide zu kaufen, von ihrem Vater gesehen, treffen dort Josef. Er gibt sich ihnen zuerst nicht, um dann schlussendlich doch zu erkennen. Und schlussendlich, mit manchen Verwirrungen, kommt die ganze Sippe nach Ägypten. Wieder. Dort, wo es das Essen gibt. Ja. Was ist die Folge davon? Die Versklavung. Irgendwann kommt später ein Pharao, der hat das nicht mehr gekannt, denn Josef, der hochgeachtet war, hat Angst bekommen von diesen Israeliten, die immer mehr werden, weil sie so viele Nachkommen haben, und da wurden sie zu Sklaven gemacht. Und plötzlich haben sie als Sklaven dort gelebt. Ja. Man kann das wieder in diesem Zusammenhang sehen. Alle historischen Erzählungen, die Heilige Schrift uns zeigt, haben immer auch so einen heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Ja, ich gehe dorthin, wo es das Essen gibt, So wie Bert Brecht sagt, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. Ja. Aber schlussendlich, wenn es das Einzige ist, führt das in die Versklavung. Ja, das ist jetzt schon eine heilsgeschichtliche Deutung. Ja, das war natürlich nicht ihr Plan, aber dass man, das ist sozusagen in der Erzählung der Bibel, ist das dieser Zusammenhang, der durchaus hergestellt werden soll. Ich verlasse das von Gott gegebene Land, gehe dorthin, wo man durch gute Organisation und gute Strukturen alles bekommt und dann wird es ja gut. Und das Gegenteil ist der Fall. Ja, die Sklaverei ist die Folge. Und diese Sklaverei in Ägypten wird ja immer wieder, auch dann im Neuen Testament, das kommt dann nächstes Mal dran, als Urbild der Sklaverei durch die Sünde dargestellt. Ja, so wie Israel befreit wird aus dem Sklaven aus Ägypten, hat Jesus uns dann aus der Sklaverei der Sünde befreit und so weiter. Also, wieder muss die Gesellschaft, das Volk Israel, befreit werden aus dieser Versklavung in das rein Irdische, wenn man so will. Und das passiert immer auf wunderbare Weise, das ist jetzt die Mose-Geschichte, der wieder ein Mensch, der Gott kennenlernt im brennenden Dornbusch, wer bist du? Ich bin der Ich Bin, der Vater, der Gott deiner Vorväter. Und wieder durch die Beziehung zu Gott wird das Volk befreit und hinausgeführt in die Wüste. Das ist immer, eigentlich immer, immer wieder neu dieselbe Geschichte. Ja? Also deswegen betone ich das so, weil wenn wir uns heute Gedanken darüber machen, wie Gesellschaft funktionieren soll, sehen wir, dass die Beziehung zu Gott ein Schlüsselthema ist. Und sobald ich das weglasse, passiert etwas. Ja? Nämlich nichts Gutes. Und diese Befreiung aus dem Sklaven aus Ägypten, die auf wunderbare Weise passiert, das war bitte eine Großmacht Ägypten. Ja? Eine kleine Sippe lehnt sich gegen den Pharao auf, das war undenkbar. Ja? Aber es geschieht. Und sie werden hinausgeführt. Das brauche ich jetzt nicht erzählen. Aber sogar nach der Rettung, wo es dann sozusagen darum geht, durchzumurren die Israeliten. Sie wollen zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Immer dasselbe Thema. Ja? Rein irdische Bedürfnisse, die natürlich, auf die der Mensch angewiesen ist. Dafür ist man bereit, die Beziehung zu Gott zu opfern. Ja? Sie wollen zurück in die Sklaverei, ja? Anstatt in die Freiheit. Also das sind ganz klare Bilder. Das ist wirklich beeindruckend, wenn man das liest. Und jeder kann sich jetzt parallel zur heutigen Gesellschaft herstellen. Ja? Liebe in der Sklaverei leben, worunter ich dann immer auch, wodurch ich immer auch versklavt bin, selbst um den Preis, dass ich halt den Glauben, das kann halt dann nicht mehr vorkommen in der Gesellschaft. Leider, das darf im öffentlichen Leben nicht vorkommen, die Religion. Aber dafür haben wir genug Geld. Ja? Das ist ja wichtiger. Ja? Also kann das funktionieren. Sie sind in der Wüste, und Wüste bedeutet nämlich der Weg von Ägypten nach Israel, der dauert ja nicht 40 Jahre. Das ist ja nicht so eine weite Wegstrecke. Diese 40 Jahre Wüste sind sozusagen eine Phase der Läutung, über eine Generation praktisch sind sie in der Wüste. Und Wüste heißt ganz eindeutig, da muss ich mich auf Gott einlassen. Ja, weil die Wüste ein karger Ort ist, da geht es gar nicht mehr ohne. Bis hin zu diesen Wundererzählungen, dass das Brot vom Himmel fällt, dass Gott auf wunderbare Weise sein Volk ernährt. Ja. Aber Wüste an sich ist sozusagen genau das, dass die Gesellschaft, die da unterwegs ist, ein kleines Volk, sich auf Gott ausrichtet. Und das ist ihre Sicherheit. Und das lernen sie, bevor sie dann das Land schlussendlich in Besitz nehmen. Aber am Weg dorthin, relativ am Beginn, passiert wieder ein Bundesschluss, das ist sozusagen der wichtigste, der Bundesschluss am Sinai, der darin besteht, dass Gott diesem Volk 10 Gebote gibt. Und wieder ist es sozusagen die Frage, wollt ihr euch auf mich verlassen? Und ich will mich auf euch verlassen, sozusagen, sagt Gott. Das ist ja der Inhalt eines Bundes. Nicht nur individuell für einzelne Personen, sondern diesmal ein ganzes Volk. Sehr spannend, schon in der Phase des Bundesschlusses funktioniert es nicht. Ja. Das goldene Kalb und sie tanzen, ist ja genau das Gegenteil. Gold, ja, haben sie mitgenommen, haben sie von Ägyptern sich noch erschwindelt eigentlich, ja, das Gold, das sie mitgenommen haben. Darum machen sie ein Kalb, weil das haben die anderen Völker ja auch. Das gibt ihnen mehr Sicherheit, das kann man angreifen, als dieser Gott, den man da irgendwie erfassen kann oder auch nicht und dann spürt man ihn nicht. Und Mose redet mit ihm, stimmt das überhaupt und so weiter. Ja. Also Es ist immer diese Spannung. Das ganze Alte Testament handelt von dieser Spannung. Bis heute ist das in unserer Gesellschaft ein Thema. Das Glück des Volkes Israels und das Glück der Welt ist, dass Gott aber an seinem Volk festhält. Dass er eben treuer ist als das Volk. Selbst wenn es den Bund bricht, Gott bleibt bei seinem Bund. Aber gleichzeitig ist sozusagen das Zeichen des Bundes, das Zeichen der Verbindung mit Gott, die Bundeslade, und die Bundeslade beinhaltet die Gesetzestafeln. Also das heißt, dass man weiß, wie man zu leben hat, wie eine Gesellschaft funktioniert, ist Zeichen der Gegenwart Gottes. Das ist der Inhalt der Bundeslade. Ja. Das ist der Ort der Gegenwart Gottes, wenn man so will. Ja. Also sehr interessant, dass gerade die funktionierende Gesellschaft deutlich machen soll, dass Gott hier am Werk ist. Was sind die 10 Gebote? Das erstaunt manche. Eigentlich sind die 10 Gebote als Offenbarung gar nicht notwendig. Ja, man hat auch das Gefühl, da sind die Menschen, die überlegen sich, wie sollen wir leben. Jetzt öffnet sich der Himmel, der liebe Gott zeigt den Menschen, also gut, ihr sollt niemanden umbringen, ihr sollt nicht lügen, es gibt einen Gott und so weiter. Aha, jetzt wissen wir es. Ja. Die Theologie lehrt uns, dass die 10 Gebote Naturrecht sind. Was bedeutet Naturrecht? Das ist eben das Recht, also das, was ich mit Hilfe meiner Vernunft erkennen kann. Man kann durch Überlegung draufkommen, dass es falsch ist, jemanden anderen umzubringen. Dass es falsch ist, jemanden anzulügen. Es braucht eigentlich nicht die Offenbarung Gottes dazu. Das ist aber ganz wichtig. Bis hin, dass es sogar ein Dogma der Kirche, 1870, verkündet, ich kann mit Hilfe meiner Vernunft erkennen, dass es Gott gibt. Ja? Um in Beziehung mit ihm zu treten und so weiter, ist die Offenbarung schon wichtig. Aber die Tatsache, was in den 10 Geboten gibt, es gibt, glaubt nur an einen Gott, ja? Das kann ich mit Hilfe meiner Vernunft erkennen. Ja? Und vor allem die Gebote 4 bis 10, wie wir sie heute halt systematisiert haben, sind eigentlich überhaupt nichts anderes als das, was wir heute Menschenrechte nennen. Ja? Das Recht auf Leben, das Recht, die Familie, das Recht auf Leben, die Regeln für den Umgang miteinander und so weiter. Nicht? Aber Gott offenbart diese 10 Gebote, einfach um es uns leichter zu machen. Ja? Und man könnte jetzt fragen, naja, nicht, wir sind eh so gescheit, hätte das machen müssen. Schauen wir uns um, das Recht auf Leben, das doch eigentlich von allen Unangefochten sein müsste, na schmeck's. Plötzlich wird völlig selbstverständlich davon gesprochen, wer alle umgebracht werden darf und wer nicht und so weiter. Die ganze Menschheitsgeschichte durch. Ja. Also wir haben es dringend notwendig, dass Gott uns immer wieder neu hilft, uns an das zu halten, was wir auch selbst erkennen hätten können. Aber Gott begleitet uns eben. Ja. Israel, habe ich schon gesagt, wandert durch die Wüste und bereitet sich eigentlich dadurch, durch dieses sich einlassen auf Gott und sich verlassen müssen auf Gott, darauf vor, dass sie sozusagen dann ins gelobte Land einziehen können und nehmen dann das gelobte Land in Besitz. Nach 40 Jahren ziehen durch den Jordan, man nimmt an die Stelle, wo später dann Johannes der Täufer die Taufe gespendet hat, Jesus getauft worden ist, hat natürlich eine Bedeutung, wird es zu weit führen. Aber dass also Israel also jetzt hineinzieht und dieses Land in Besitz nimmt, und es wird eigentlich wirklich geschildert, da kann man das jetzt nicht beschönigen, auch als Eroberung. Ja, das hat sie, die Kanaaniter hat sie gegeben. Die waren ein Volk, das dort gelebt haben. Also Volk ist Volk. Es hat Bewohner gegeben. Und dieses Land musste sich erobert werden mit der Hilfe Gottes. Und wieder muss man das halt sehen, das ist uns ein bisschen ungewohnt heute, weil wir so von der Achtung, von der Ächtung des Krieges geprägt sind, was ja was Gutes ist, die Ächtung des Krieges. Aber dass sozusagen das Leben als Gesellschaft muss erobert werden, ja, wenn man das sozusagen als heilsgeschichtlich deuten will. Das ist nicht, das, da gibt es auch Widerstände. Ja. Damit das Volk Israel als auserwähltes Volk in einer gerechten Ordnung leben kann, gibt es Widerstände. Und es gibt Unvereinbarkeiten. Man kann nicht einfach Kompromisse schließen mit anderen. Das kommt da zum Ausdruck. Ja? Und das ganze Geschichte des Volkes Israel ist ja dauernd von fremden Völkern angegriffen worden. Und da spielt es immer eine Rolle, dass sie sozusagen auch gegen ihren Gott kämpfen. Ja, das ist eigentlich ein Kampf von Göttern, wird das geschildert. Ja. Und wie gesagt, heute leben wir ein bisschen in anderen Begrifflichkeiten, aber in Wirklichkeit kann man das durchaus wieder zu parallel setzen in unserer heutigen Gesellschaft. Da geht es um echte Kämpfe, dass die christliche Lebensordnung gegen Ordnungen, die dem Christentum entgegenstehen. Man kann nicht immer alles unter Dach bringen, es funktioniert nicht. Das war jetzt zum Beispiel eine schlimme Sache, der hat auch ordentlich einen Deckel bekommen vom Papst Pius XII., dass leider ein Österreicher, der Alois Hudal, ein Buch geschrieben hat, ob es nicht doch möglich ist, den Nationalsozialismus mit dem Christentum und dem katholischen Glauben in Einklang zu bringen. Vielleicht geht es. Ja? Nein, geht nicht. Es gibt Systeme, die passen nicht zusammen. Ja? Kommunismus und katholische Glauben, es passt nicht zusammen. Ja? Und das wird auf diese Weise ausgedrückt. Also wenn wir heute überlegen, wie unsere Gesellschaft geordnet ist, als Christen überlegen, wie unsere Gesellschaft geordnet ist, man kann nicht alles irgendwie doch vereinbaren. Nein, es gibt manche Dinge, die sind unvereinbar. Ja? Wenn man so will, kann man das sozusagen schon vorgebildet sehen mit dem Volk Israel, das ein Land in Besitz nimmt und das ist unvereinbar, dass dort andere Völker sind. Ja? Auch wenn das Bild jetzt recht schlimm erscheint, weil es halt ein Kampf ist und eine Eroberung ist. Ganz klar ist es für das Volk Israel, es ist eine vollkommen selbstverständliche Einheit zwischen Gesellschaft und Religion gegeben hat. Also das, was man heute Trennung von Kirche und Staat nennt, also hätte man nicht mal verstanden, was damit gemeint sein soll. Ja, jetzt abgesehen, ob der Begriff Kirche damals schon existiert hätte. Aber dass man ein staatliches Wesen dass man das anders bewertet, als dass die Religion, die man lebt, das war undenkbar, nämlich für alle. Ja, das ist auch eine relativ neue Entwicklung, mit der wir heute umgehen. Werden wir noch drüber reden. Die Kirche dann als das neue Volk Gottes, das wird dann Thema folgender Vorträge sein, hat ganz bewusst aus verschiedenen Gründen Wert darauf gelegt, dass das nicht völlig deckungsgleich ist, die Gesellschaft und das Glaubensleben. Aber damals war das undenkbar. Ja. Warum das so sein wird, kommt in den nächsten Vorträgen. Aber wenn wir jetzt auf Israel schauen im Alten Testament, dann ist es ganz eindeutig die Berufung des Volkes Israel, exemplarische Gesellschaft zu sein. Also sowas wie eine Kontrastgesellschaft nennt man das auch. Wer auf Israel schaut, soll wissen, was es bedeutet, wenn ein Volk sich wirklich ganz auf Gott einlässt. Ja. Sollte sehen, dass dann wirklich Gerechtigkeit gelebt wird. Ja. Was Menschlichkeit eigentlich heißt. Ja. Wenn man so will, ist die Idee der 10 Gebote, ist die Idee des Volkes Israel, könnte man eigentlich sagen, die Rückkehr ins irdische Paradies. Ja, das Land Israel sollte wieder das paradiesische Zustand sein. Man hat genug zum Essen, der liebe Gott sorgt dafür, es herrscht Friede, es sind alle versöhnt miteinander, es sind alle gerecht miteinander. Wir wissen, dass es nicht funktioniert hat, nämlich nie. Ja. Wieder, weil die Menschen halt gesündigt haben. Aber das wäre die Idee, sozusagen zum eigentlich Menschlichen zurückzukehren, wie es von der Schöpfung her gedacht ist. In der Sprache des Alten Testaments ist dort, wo es nicht funktioniert hat, wenn dann Seuchen ausbrechen, Hungersnöte sind, Kriege, Unterjochung durch andere Völker bis hin, dass man ins Exil weggeführt wird, wird immer als Strafe Gottes bezeichnet. Strafe aber nur insofern nicht, weil Gott sich das dann ausgedacht hat, aus heiterem Himmel, sondern sozusagen als logische Folge dessen, dass man eben den Bund mit Gott gesprochen hat. Das wird ganz unmittelbar immer wieder in Verbindung gesetzt. Ja. Deswegen geht es uns nicht gut, weil wir unsere Berufung nicht gelebt haben. Ja. Wenn man die Gebote aber einhält, dann ist das Leben schön. Ja. Und das beinhaltet, und das ist ganz klar, auch im Buch Exodus schon, auch wo das Gesetz sozusagen beschrieben wird, und Levitikus und Numeri und so, dass das Leben im Volk Israel immer auch Gerechtigkeit für die Fremden beinhaltet. Also ein Beispiel, damals war es bis ins 19. Jahrhundert, auch in unserer Gesellschaft, üblich und völlig normal, dass es Sklaverei gegeben hat. Das hat man überhaupt nicht in Tragik, selbstverständlich gibt es das, ja, und da sind halt Leute, das ist als Sklave geboren und das lebt halt so. Das ist halt diese Kategorie Mensch. Ja. In dem Gesetz des Volkes Israel hat es eine Regelung gegeben, dass es alle 7 Jahre ein Sabbatjahr gibt, wo man auch ausruht und wo die Felder brach liegen, dass man darauf hinarbeitet und so weiter. Und in diesen Jahren wurden alle Schulden erlassen und alle Sklaven freigelassen. Nach 7 Jahren. Das heißt, es hat gar keine Sklaverei gegeben. Ja? Selbst wenn jemand sich selbst in Sklaverei verkauft hat, weil er kein Geld gehabt hat, nach 7 Jahren war es vorbei. Ja? Also dass es eine eigene Gattung Mensch gibt, die Sklaven sind. Ja? Das ist ungerecht, das kommt von Gott nicht. Ja? Also nämlich, wie modern das ist, möchte ich noch hinweisen. Ja? Etwas, was bis ins 19. Jahrhundert sogar in christlichen Gesellschaften zu Unrecht geherrscht hat. Die Sklaverei war immer ein Unrecht. Ja? Das hat in war schon im Volk Israel, wenn man dort genau hinschaut, eigentlich nicht vorhanden. Ja? Es hat sogar eine Regelung gegeben, aber was ist, wenn ein Sklave trotzdem bleiben will? Das könnte sein, dass er sagt, mir geht es hier so gut, hat seinen eigenen Ritus gegeben, sagt, ich will aber hier bleiben. Da musste er sich mit seinem Ohrläppchen an den Türpfosten nageln lassen, als Zeichen, dass er dann fest zum Haus gehört. Ja. Aber nur um zu zeigen, wie modern diese Ordnung war. Ja. Dass es natürlich Armenfürsorge gibt und gleiches, dass es auch nicht ein Willkürrecht gibt und so weiter. Was ja gang und gäbe war, überall sonst. Ja. Also diese gerechte Ordnung im Volk Israel sollte exemplarisch für die ganze Welt sein. Die anderen Völker sollten das Volk Israel beneiden, ja, für diese Weisheit, in dem es lebt, weil alle so gerecht und so gut sind. Israel ist das, was man eine Theokratie nennt. Also keine Demokratie, wo das Volk herrscht, sondern eine Theokratie, wo Gott herrscht. Ja. Gott selbst ist sozusagen der König, wenn man so will. Er hat dem Volk Gebote gegeben, also nicht willkürlich herrscht Gott, sondern er sagt, was er will. Man kann rechnen mit ihm. Ja. Das ist ganz was Wesentliches für die Beziehung zu Gott. Deswegen auch ein Bund, ja, dass man mit Gott umgehen kann. Man nicht von einem Tag auf den anderen ist plötzlich alles anders. Ja. Man weiß, man lernt Gott kennen und weiß, wie er ist. Aber, und das ist die Grundversuchung des Volkes Israel immer gewesen, irgendwie, wir wollen doch sein wie die anderen Völker. Deswegen haben sich in der Wüste schon ein goldenes Kalb gemacht, weil das war damals so üblich, dass man ein goldenes Standbild gehabt hat, das man anbeten kann. Viel praktischer, weil das sieht man. Ja. Und glänzen tut es auch. Und dann haben sie zum Beispiel gesagt, wir wollen auf Pferden reiten. Nein, sie sollen nicht auf Pferden reiten. Das machen die anderen Völker. Wir reiten jetzt auf Eseln. Ja, das war ein Gebot für die. Ja. Und irgendwann haben sie gesagt, wir wollen Könige haben. Und Gott wollte nicht König, er wollte selber herrschen. Aber, und das ist jetzt eben wichtig, er hat es dann doch zugelassen. Und das ist eben jetzt ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man auf die Geschichte des Volkes Israel schaut und daraus lernen will für unsere heutige Gesellschaft. Obwohl das gegen den Willen Gottes war, dass Könige eingesetzt werden, aber das Volk wollte es, hat es zugelassen. Und schlussendlich wurden eigentlich die Könige dann auch von ihm berufen. Das heißt, Gott geht auch mit den Dingen um, die vielleicht nicht seinem Plan ursprünglich entsprechen und macht trotzdem etwas Schönes daraus. Ja? Ganz wichtig, dass, weil sonst müsste man ja auch heute warten auf die perfekte Gesellschaft und sagt, das geht halt nicht, na, dann lassen wir es. Nein, Gott schreibt auch auf krummen Zeilen gerade. Ja? Also egal wo, man kann sich immer sozusagen wieder schauen, dass man sich dem annähert, was Gott eigentlich will. Ja? Wie gesagt, man immer die Verbindung zu heute darstellen, auch unsere Gesellschaft hat keinen Sinn, wenn man sagt, ach, es ist ja alles furchtbar böse, ich bleib zu Hause und bin hier ein guter Christ, aber sobald ich auf die Straße trete, ist leider alles versaut. Ja? Nein, ich muss halt dort, wo es geht, schauen, dass ich mich annähere dem, wie es sein soll. Ja? Also dafür, für mich sind das die Könige, die Gott sozusagen dann ja beruft und auch wichtige Gestalten sind, ein Beispiel. Immer war Israel bedroht durch fremde Völker, immer wieder besetzt worden, ins Exil geführt worden, ich habe das schon gesagt. Und wenn man es bis zur Zeit Jesu geht, war das ja sozusagen auch, gerade zur Zeit Jesu, war Israel ein besetztes Land. Die Römer waren da. Und der Herodes, der zwar jüdischer König war, war selbst gar kein Jude. Er war Idumeer, im Alten Testament wurden die Edomiter genannt, also ein Volk aus Kanaan, und hat so getan, als ob er Jude wäre. Ich habe aber mit jemandem gesprochen, der sich da sehr gut ausgerichtet hat. Und er wollte Herodes jetzt ein Jude sein, und er hat mir eine schöne Antwort gegeben, er wollte vor allem König sein. Das war rein politisch, ja, dass der Herodes sozusagen hat einen Tempel wieder hergerichtet und wunderbar, aber aus Machtbedürfnis. Ja. Und auch das kommt immer wieder vor, dass im Volk Israel sogar die sozusagen Heilswirkung haben können, die selber gar nicht gläubig sind. Also der Herodes hat den Tempel hergerichtet, aber noch ein wichtiges Beispiel ist der König Kyros, der nach dem Exil als Perserkönig, er war selbst kein gläubiger Jude, hat den Tempel bauen lassen, den zweiten Tempel. Ja, und wird wie ein Messias beschrieben in der Heiligen Schrift. Also auch, wenn man so will, etwas, wo Gott auf krummen Zahlen gerade schreiben kann und wo sich schon ein bisschen abbildet, etwas, was für die Juden ein Gedanke war, der vielleicht bis heute nicht ganz durchgedrungen ist bei manchen. Ihr seid das auserwählte Volk, aber nicht um in sich geschlossen zu sein, sondern eben ein Vorbild für alle Völker zu sein. Das öffnet sich dann. Es gibt im Alten Testament sehr wohl Bilder, bei Jesaja schon die Völkerwallfahrt, wo alle Völker auf den Berg Zion kommen, um dort ein Festmahl einzunehmen. Ja. Das war aber für viele Kreise bei den Juden, sagen, nein, wir sind ein auserwählter Volk. Was rundherum passiert, ist uns egal. Aber natürlich jetzt dann vor allem im Licht des Neuen Testaments und durch das Wirken Jesu, des Gottmenschen, ist vollkommen klar, dass diese Berufung des Volkes Israel sich auf die ganze Welt ausbreitet. Das neue Volk Israel ist dann die Kirche, universell für alle Völker. Das heißt, alles, was man da sieht, was man von Gesellschaft erkennen kann, von Gerechtigkeit, dazu sind alle Menschen berufen. Das ist nicht ein Spezialprogramm für ein kleines Volk aus dem Nahen Osten. Ja. Deswegen ist das Alte Testament so wichtig für die ganze Welt. Mit einer Überhöhung dann, das kommt dann nächstes Mal, von wo Jesus uns klar macht, dass sein Reich aber nicht von dieser Welt ist, also noch über das sogar noch hinausgeht. Da greife ich jetzt nicht vor. Also wenn man das jetzt zusammenfassen will, Israel ist das Volk, das sozusagen als auserwähltes Volk das leben soll, was Gott eigentlich mit den Menschen haben will. Ja, als auserwähltes Volk exemplarisch für die ganze Welt zeigen soll, wie eine gerechte Gesellschaft funktioniert. Daraus soll das neue Volk Israel wachsen, was dann später die Kirche sein wird, die dann, das kommt eben noch, nicht mehr eins sein kann mit einer rein weltlichen Gesellschaft, einem Staat, sondern darüber hinausgehen muss, weil das Reich Gottes eben nicht von dieser Welt ist, wo Staat und Kirche nicht mehr deckungsgleich sein können. Aber für die Entwicklung und der erste Anstoß, der Stein, der ins Wasser geworfen wird, war es wichtig, dass ein Volk, ein Staat, wenn man so will, diese Berufung einmal lebt, um es der ganzen Welt deutlich zu machen, damit man es daran lernen kann. Und darum, um diese Themen dann, wie es dann sozusagen weitergeht, werden wir uns das nächste Mal beschäftigen.